Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Mit mir verbunden ist wie immer der wunderschöne, der einzigartige Oliver Hauser. Guten Morgen, lieber Freund.
Guten Morgen, lieber Freund und guten Morgen, liebe Hände. Ja, du sagst es, es ist ein Morgen, du hast mich quasi aus dem Bett gezerrt und direkt vor das Mikrofon geholt. Und jetzt haben wir noch ein kleines Frühstück geholt, einen guten Tee gemacht und jetzt gehen wir rein starten in die wunderbare Folge. Wunderschön bin ich heute sogar, nicht nur wunderbar, das ist natürlich, freut mich sehr, vorhin in der Früh, wo die Falten, weißt du, immer mehr werden mittlerweile. Da tut so ein Kompliment von dir, Christian, sehr, sehr gut, das ist Balsam für die Seele.
Ja, super, das freut mich sehr, werde ich öfters machen ab jetzt. Ich weiß, es ist ein großes Thema in deinem Leben, das Älterwerden, das Altwerden, die Falten, ja. Dazu empfehle ich da vielleicht das Buch von Tony Robbins, Life Force. Da gibt es einige neue Ansätze, okay, wie du das Altern verlangsamen, vielleicht sogar rückgängig machen kannst oder verhindern kannst. Stammzellen ist so ein Ansatz, der dir da vielleicht weiterhelfen könnte. Aber heute...
Ja, ich würde gerne in Würde das Alter umkehren.
Ja, ich weiß nicht warum, muss man immer alles in Würde machen, oder? Dein ganzes Leben war würdelos.
Ja, ey.
Und auf einmal willst du in Würde altern oder das umkehren. Das ist Schwachsinn. Du, apropos in Würde altern, weißt, wem das ebenfalls nicht gelungen ist? Unserem Helden von heute. John Joseph Jack Nicholson, der ist mittlerweile, ja, kann man so sagen, alt und man sieht es ihm auch an, war, so wie du, ein schöner Mann, ist er nur immer, aber natürlich halt, du weißt, die Haut verändert sich, keiner weiß das besser als du, Falten, weniger Haare, ja, Zähne werden schlechter, all das, da kannst du ein Liedchen davon singen, aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage. Ich glaube, es liegt daran, dass wir in unserem Vorgespräch, die Hände haben das ja nicht gehört, einige Sachen schon, einige Rahmenbedingungen für diesen heutigen Podcast vereinbart haben. Und eine große Sorge von dir war es. Und ich glaube, wir sind ein transparenter Podcast, da kann man durchaus ja auch die Hände informieren. Eine Sorge von dir war es, dass das heute wieder einer von diesen Helden ist. Ist wieder einer von denen oder von diesen, wo du glaubst, du musst besonders viel reden und in die Tiefe gehen. Das war eine Sorge von dir, ich habe dich jetzt zitiert, Olli, ich hoffe, das passt. Und ja, ich kann dich beruhigen, ich werde in die Tiefe gehen und ich werde viel reden. Nein, ja, überhaupt nicht. Nur ein Spaß.
Ich finde, es ist sogar unsere Pflicht, dass wir unsere Hände informieren. Informationspflicht herrscht auch bei uns im Podcast und natürlich, es ist ein großer Hollywood-Star, einer der allergrößten, ein Megastar, möchte ich fast sagen. Und da gibt es auch sehr viel zu erzählen, über die Filme, über sein sehr spannendes Leben. Außerdem, wie du richtig gesagt hast, ist er sehr, sehr alt mittlerweile, er hat auch schon viel erlebt. Und da werde ich mich jetzt zurücklehnen und das so 1,5 bis 2 Stunden genießen.
Nein, Olli, wir werden...
Aber deswegen habe ich mir so ein Frühstück mitgeholt, weil dann macht es nichts, wenn ich ab und zu mal abbeiße. Wenn du mal so 1-2 Minuten redest, so wie jetzt zum Beispiel.
Jetzt beißt er ab. Na gut. Ich hoffe trotzdem auf deine Unterstützung in den nächsten 2 Stunden.
Sehr gerne, ich kenne mich aus.
Für mich sind 2 Stunden viel, viel redet.
Ja. Soll ich mal einen Jingle reinhauen?
Ja.
Der Held der Woche.
Am 22. April 1937 ist Jack Nicholson, der mit bürgerlichem Namen John Joseph Jack Nicholson heißt, in Neptune City, das ist in New Jersey, geboren. Das ist ein sehr unauffälliger, biederer, langweiliger Ort. Drum war es für Jack Nicholson auch wie eine Art Gefängnis, aus dem er fliehen musste.
Entschuldigung, Christian,
sich selbst zu finden.
Das ist sehr interessant, dass du gleich anfängst mit seinem Leben, weil ich war jetzt voll darauf vorbereitet, dass du mich nach den Emotionen fragst, weil ich habe nämlich tatsächlich Emotionen, die mich ein Leben lang schon begleiten zum Jack Nicholson. Und gerade bei dem wäre es mir extrem wichtig gewesen, diese auch noch an den Podcast-Hörer zu bringen. Ist das in Ordnung für dich?
Ja, er ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Und jetzt habe ich ihn mal kurz vorgestellt und jetzt, wie wir das oft so machen, würde es mich interessieren, was sind Ollis Emotionen? Was sind seine Gefühle zu Jack Nicholson? Seit wann kennst du den? Woher? Hast du Lieblingsfilme? Mhm. Liest du seine Drehbücher? Hast du dich mit seinem Leben wirklich ausführlich genug beschäftigt, Olli? All das sind brennende Fragen, die nicht nur mich, glaube ich, sondern auch viele, viele Hörer und Hörerinnen da draußen interessieren. Kannst du da bitte mal drauf antworten?
Ja, sehr gern. Aber sie interessiert auch, was deine Emotionen und deine Gefühle und warum hast du denn überhaupt ausgesucht? Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Was war die Motivation, dass du Nicholson genommen hast? Ja?
Danke einmal sehr, sehr gern, werde ich auf diese Frage eingehen. Ja. Hat sich auch sehr spontan ergeben, Olli.
Ja.
Du weißt es. Wir haben ja, wen haben wir gemacht vorher? Nirvarani und wen noch?
Leslie Nielsen.
Also, Nirvarani, Nielsen. Ja, dann haben wir stehen auf Trilogien, weil wir Zurück in die Zukunft Fans sind.
Mhm.
Und darum haben wir gesagt, wir brauchen einen dritten mit Nie. Nirvarani, Nielsen, Nicholson. Jetzt ergibt plötzlich alles auch für euch Sinn. Nehme an, Jack Nicholson, sowieso ein Typ, den wir früher oder später besprochen hätten. Jetzt ist es soweit. Olli, wir müssen jetzt auch endlich einmal dazu stehen, dass wir die Großen machen.
Ja.
Dass man mal die, wo man vielleicht länger redet, ja, wo man sich vielleicht mehr vorbereiten muss. Wir müssen den Leuten arme die wirklichen Megastars geben.
Megastars, okay. Du sagst das. Ja, das sind die feinen Nuancen in unserem Podcast. Ja, das wissen nur die Fans der ersten Stunde, wenn wir einen Nicholson machen, dann aus solchen Motivationsgründen, weil er mit nie anfängt. Ja, das kriegen wir.
Ja, aber ich habe ja versucht zu erklären, dass er sowieso gekommen wäre.
Ja, das hast du versucht, aber es ist nicht gelungen. Ja. Und das verstehen die Davids,
das tut mir sehr leid,
die Didas, ja, die Bippos dieser Welt, die verstehen das auf jeden Fall. Aber es kommen auch immer wieder. Ja, die verstehen das natürlich. Die haben diese Nuance bereits im Blut, aber auch die restlichen Hände, die Kremsis und sowas, so dazugekommen ist im Laufe der Zeit. Auch die wissen das mittlerweile zu schätzen und versuchen auch aus jeder Folge irgendwas zwischen den Zeilen heraus zu filtern. Und jetzt sage ich euch was. Und zwar der Jack Nicholson. Der hat mir eigentlich überhaupt nie taugt. Und zwar aus einem simplen Grund, weil er so einen großen Schädel hat. Und das hat mir irgendwie nicht taugt. Das hat mir Angst gemacht. Du weißt, ich kann nur mit einem Menschen, der einen großen Schädel hat, gut umgehen und der sitzt mir jetzt gerade virtuell gegenüber. Ich selbst habe einen sehr kleinen Schädel.
Nein, du hast einen mittelgroßen.
Mittelgroß?
Oder?
Das nächste Kompliment.
Also im Vergleich jetzt zu dem Musikerfreund aus Salzburg hast du auch einen großen.
Das stimmt, das ist super. Gut, dass es ihn gibt. Da hast du recht.
Bist du deswegen so gut mit ihm befreundet? Weil er dir keine Angst macht durch den kleinen Kopf?
Ganz genau, ja. Also hätte er einen größeren Kopf, wäre die Freundschaft natürlich auch nicht so intensiv.
Du musst jetzt einmal schauen in deinem Freundeskreis, wie es da mit der Kopfgröße ausschaut.
Ja.
Ob da wirklich was Auffälliges? Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, der Dieter...
Bei dem wächst der
doch Kopf, einen normal immer, großen.
Kommt mir vor.
Bitte?
Bei dem wächst der Kopf immer ein bisschen. Jetzt mal, wenn ich ihn wieder sehe, nach ein paar Monaten, kommt mir vor, sind ein paar Zentimeter dazugekommen. Ich weiß auch nicht, was da
beim
los
Dieter?
Ist. Ja.
Okay, interessant, dass in so hohem Alter der Kopf nur weiter wächst. Na gut, die Ohren wachsen ja weiter.
Ja.
Vielleicht ist es bei ihm so, dass der Kopf weiter wächst. Wobei, ich glaube, der Dieter hat einen normal großen Kopf. Vielleicht machen dir normal große Köpfe schon Angst. Schauen wir da einfach in der nächsten Zeit ein bisschen genauer hin. Vielleicht findet man da Regelmäßigkeiten, also Patterns, ne? Wie man in England sagt.
Oder und wir sind ja ein englischsprachiger Podcast. Genau. Ja, aber findest du das nett, dass er einen sehr großen Kopf hat? Und ich sage dir dann noch eine zweite Sache auch noch, die mich gestört hat.
Wäre mir noch nicht aufgefallen, okay. So? Nein. Aber ist wahrscheinlich, weil ich selbst Hutgröße, ich glaube 60 habe.
Okay. Na dann.
Da, was
der, sich auf Augenhöhe von quasi.
Großkopf zu Großkopf, da lässt er sich leichter reden.
Ja. Von uns zwei gibt es ja wunderschöne Fotos, wo so nebeneinander sind und unsere Köpfe heißt es, glaube ich, so extrem unterschiedlich groß sind. Ey, voll schön. Vielleicht machen wir da jetzt mal eine Trilogie, dass wir jetzt dann eher die kleinen Köpfe nehmen dann. Schauen wir mal, was. Kennst du einen berühmten Helden, der einen relativ kleinen Kopf hat? Fällt dir da spontan wer ein?
Na, du?
Ja.
Bist du so einer? Wobei, nein, du hast keinen kleinen Kopf. Das passt. Nein, ich weiß es nicht. Wer hat einen kleinen Kopf?
Überleg dir mal noch. Vielleicht fällt dir noch einer ein.
Kleine Köpfe fallen weniger auf als große. Hm. Oft haben Sportler, glaube ich, einen kleinen Kopf. Hm. Weil sie windschlüpfriger sind. Schneller.
Schwimmer. Die haben so eine Pfeilform.
Ja? Schwimmer müssten eigentlich kleine Köpfe haben.
Ja, das müssen wir
mal schauen.
Auf jeden Fall.
Aber erzähl uns mal was über deine Emotionen. Außer, dass du Angst vor ihm gehabt hast, dass er einen großen Schädel gehabt hat.
Na, kennen tue ich ihn wahrscheinlich seit Batman, so seit Anfang der 90er. Und schon vorher. Aber ich bin eher mit dem alten oder mittleren Alters Nicholson das erste Mal in Verbindung gekommen. Und das Zweite, was mir echt überhaupt nicht taugt bei ihm, ich meine, das sind jetzt vielleicht Oberflächlichkeiten, könnt ihr vielleicht da draußen jetzt behaupten, mag sein, aber mir taugt wirklich überhaupt nicht seine Sonnenbrillen. Ich finde die extrem schier und macht ihn extrem uncool. Und er glaubt aber, er ist cool damit. Bei mir kommt es aber gegenteilig an. Das sind eigentlich die zwei Emotionen, die ich zu ihm habe. Der große Kopf und die Sonnenbrühe, die mir nicht taugt. Aber sonst?
Hängt da wieder zusammen, ne? Die Sonnenbrille am großen Kopf.
Mhm.
Wenn er einen kleinen Kopf hätte, würde die vielleicht die Sonnenbrille auch weniger einschüchtern.
Ja, das stimmt, ja. Das kann wirklich tatsächlich miteinander zu tun haben. Na gut, dann habe ich jetzt meine Emotionen an den Mann und an die Frau gebracht und wir können gern weitermachen, lieber Christian. Was hast denn du für Emotionen, außer dass er ein Yee ist?
Ich habe sehr positive Emotionen. Also mir taugen viele Filme, in denen er mitspielt. Mir taugt er als Person. Dieses Lächeln, diese Coolness, die bei dir nicht ankommt, kommt bei mir schon an. Mhm. Das ganze Image, was sie um ihn herum da gebildet hat, taugt mir irgendwie. Und er ist ja auch einer der letzten noch lebenden Stars aus einer längst vergangenen Hollywood-Zeit. So aus der Zeit des
zusammen New mit dem Hollywood. Christopher Lloyd. Und da habe ich echt Riesenangst bei dem.
Ja, und das ist was mir einfach nur taugt beim Nicholson. Oder noch taugt, was mich fasziniert. Und auch die Rollen, die er spielt ja nie, und vielleicht achtest du auch mal drauf, nie so einen klassischen Helden. Sind ja oft Anti-Helden, sind oft Loser, sind oft Verrückte. Das hat mich auch angesprochen. Es ist nicht immer leichte Kost.
Ja.
Ja. Je älter er worden ist, finde ich allerdings schon. Und ich glaube, ich habe eine Doku gesehen im Vorfeld. Und da kommt heraus, dass er sein Image, also dass sie das immer mehr und mehr von seiner eigenen Persönlichkeit wegentwickelt hat und dass er da so einfach ein Schutzschild auch um sich aufgebaut hat, auch durch die Sonnenbrille, auch durch das Grinsen und durch die Grimassen mit den hochgezogenen Augenbrauen und das alles. Das hat sich dann mit Batman als Höhepunkt, als Joker oder spätestens ab dem Zeitpunkt einfach in diese Richtung hinbewegt, wo er dann nicht mehr so viel überrascht hat, wo man aber gewusst hat, okay, Nicholson, ja, da bekommst du eben Genau das.
Ja, er hat sich so quasi ein bisschen zu einer Comicfigur entwickelt, zu so einer Karikatur ein bisschen.
Auch. Ja, das stimmt. Aber ich denke, und da werden wir vielleicht dann noch im Laufe des Podcasts drauf kommen, auch als Selbstschutz. Aber fangen wir mal an in den frühen Jahren. Also, er ist nochmal.
Gut. War nur Spaß, Entschuldigung.
Nein, hätte schon Spaß.
Magst du mal?
Ich mag den Jingle nach wie vor gern.
Ich hau nur ein paar Mal ein, wenn du es tust.
Der Held der Woche.
Jack Nicholson. Am 22. April 1937, habe ich schon erwähnt, ist er geboren worden. Und zwar als unehelicher Sohn der 17-jährigen June Frances Nicholson in einer kleinen Stadt, Neptune City. Die Mutter, Ethel May Nicholson, gab sich aber als seine Mutter aus, um das Ansehen ihrer minderjährigen, selbstverständlich, Tochter nicht anzukratzen. Sein Großvater John, der offiziell als sein Vater galt, war, und jetzt schließt sie auch wieder der Kreis zu vielen anderen Helden, die wir besprechen, oder Männern oder Frauen, die im Rampenlicht stehen, war Alkoholiker und verließ die Familie, Olli, du ahnst es bereits, als Jack noch ein Baby war. Das heißt, wie so oft, keine väterliche Bezugsperson, keine männliche Bezugsperson. Nicholson ist in dem Glauben aufgewachsen, seine Mutter June sei seine ältere Schwester. Er erfuhr die Wahrheit über seine Familienverhältnisse erst 1974, als aufgrund seines Ruhms Nachforschungen angestellt wurden und ein Reporter der Zeitschrift Time entsprechende Recherchen anstellte.
Unfassbar. Jetzt hast du eigentlich die größte Bombe schon platzen lassen, gleich zu Beginn. Also das habe ich nicht gewusst, zum Beispiel, im Vorfeld. Das war natürlich extrem spannend und interessant. Erst nachdem seine leibliche Mutter und auch seine Oma, die ihn aufgezogen hat, gestorben sind, hat er das erfahren. Und das hat natürlich massivst geprägt und auch hat sein Leben aus der Bahn geworfen, eine Zeit lang.
Ja, selbstverständlich. Und das war ja auch eine Grenzüberschreitung, wieder oder seitens des Reporters. Ja. Vielleicht hätte das ein Geheimnis sein sollen, das einfach für immer verborgen bleibt. Und aufgrund seines Erfolgs ist es dann passiert. Ja. Wäre der irgendwo ein Fabriksarbeiter gewesen, hätte er das niemals erfahren. Und auch das hat dann zu dem Bruch geführt und wieder zur Sonnenbrille, ja, in letzter Konsequenz, um Leute nicht mehr so sehr in seine Seele schauen zu lassen, ja, als Schutzschild.
Aber es hat nicht dazu geführt, dass er weniger berühmt worden wäre, oder? Das hätte ja auch sein können, dass dann, weißt du, wenn du so im Mittelpunkt stehst und irgendwas, sowas kommt ans Tageslicht, was die Leute vielleicht jetzt nicht so verstehen oder nicht richtig einordnen können, dann kann es auch schnell vorbei sein.
Ja gut, aber was kann er da dafür?
Wie sagt der Hans? Also, er kann nichts dafür.
Ja. Weißt du übrigens, wer sein biologischer Vater war?
Mhm. Ein italienischer Immigrant namens Donald Fursilio Rosé, der 1936 im Alter von 42 Jahren häufiger mit seiner damals 16-jährigen Mutter ausgegangen ist.
Mhm. Seine Behauptung, er sei kurzzeitig mit June Nicholson verheiratet gewesen, ist jedoch nicht belegt. Er als möglicher Vater von Nicholson wurde außerdem ein Mann namens Edgar A. Kirschfeld genannt. Was Jack allerdings gemacht hat, ist, er hat danach keine weiteren Recherchen mehr angestellt, die seine Abstammung hätten klären können. Er wollte damit nichts mehr zu tun haben.
Ist eh gescheiter.
Ja. Den Entschluss, Schauspieler zu werden, hat er schon als kleiner Junge gefällt. Er engagierte sich, auch wie viele andere Schauspieler, die wir besprochen haben, schon als Kind in der Schule, in Theatergruppen oder er war ein Klassenclown. Ja? Und er war in jungen Jahren bereits mit Danny DeVito
bekannt. Ja, genau. Befreundet. Die beiden spielen ja bei einer Flog übers Kuckucksnest miteinander zusammen und ich habe im Laufe der Vorbereitung gehört, dass die hinter den Kulissen sehr viel miteinander abgehangen sind.
Ja, voll.
Weil sie sich schon kennen haben.
Weil sie sich gekannt haben, weil Verwandte von Nicholson und Verwandte von DeVito gemeinsam einen Friseursalon betrieben haben. Da haben sie sich öfters getroffen beim Haare schneiden.
Weil sie beide einen großen Kopf haben, das hat es auch irgendwie verbunden miteinander.
Ja, das war wahrscheinlich ein Friseursalon, der spezialisiert war auf große Köpfe.
Ich glaube, dass das sogar der Christopher Lloyd gesagt hat in dem Interview damals. Also damals, vorgestern, wie wir die Doku angeschaut haben. Wobei das Interview ist etwas früher schon aufgenommen worden. Also von daher stimmt es schon mit damals. Christopher Lloyd hat eigentlich, wenn man jetzt seine verrückten Haare von Zurück in die Zukunft sich wegdenkt, ja, und er ihn eher abrasiert, so wie bei einer Flog übers Kuckucksnest betrachtet, dann hat er ja eher einen kleinen Kopf. Also vielleicht ist es eher dann ein Kleinkopf-Superstar. Oder ist er überhaupt ein Superstar? Ist er nur ein Star? Man weiß nicht genau. Das müsst ihr entscheiden, liebe Hände. Egal, wie groß eure Hände sind.
Jack Nicholson durfte während seiner Schulzeit eine Klasse überspringen, Olli.
Aha.
Ja. Das heißt, er hat früher seinen Abschluss gemacht. Und er ist schon 1954 seiner leiblichen Mutter nach Los Angeles gefolgt, wo die damals als Sekretärin und Modeeinkäuferin arbeitet. Jack Nicholson, glaubt damals noch, sie sei seine Schwester, starb 1963 an Krebs.
Auch nicht alt geworden, hm?
Sind nicht alt geworden. Der 17-jährige Jack Nicholson hat in einem Spielzeuggeschäft dann gearbeitet, hat eine Anstellung als Botenjunge gehabt, in einer Trickfilmabteilung von MGM. Und er betreute bei MGM außerdem die Fanpost. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil es auf einen bald kommenden Podcast schon hindeutet. Oh. Er hat die Fanpost betreut.
Metro, Goldwyn, Mayer vielleicht?
Die beiden populären Cartoon-Figuren Tom und Jerry erhielten.
Das meinst du, okay.
Ja.
Ich mir dachte, MGM-Podcast wird es geben.
Auch einmal irgendwann.
Mhm. Du, das ist interessant, gell? Weil es wird ja behauptet, dass ihm einfach diese Kleinstadt zu klein geworden ist oder diese ländliche Mentalität, das war alles nichts für ihn. Er wollte ein Superstar werden, er wollte im Mittelpunkt stehen und er wollte Schauspieler werden. Das hat ihn fasziniert und wie er da gearbeitet hat bei MGM, da hat er dann seine ersten Sporen verdient und seine ersten Eindrücke gewonnen und seine ersten Kontakte geknüpft. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, gell?
Hm, genau so, Olli. Zum Beispiel mit dem Produzenten Joe Pasternak. Den hat er überreden können, um Probeaufnahmen mit ihm zu machen.
Schöner Name.
Der Pasternak hat ihm zwar Talent bescheinigt, aber ihm auch den Rat gegeben, bitte Jack, please, nimm zuerst mal Schauspielunterricht, okay? Das wird dir später noch helfen. Du hast Talent, Junge, aber zuerst in die Schauspielschule.
Warst du da dabei oder warst du bei dem Gespräch, weil du jetzt so 1:1 irgendwie bringen hast, Kinder jetzt?
Ja, genau.
Stark.
Also er hat gesagt, such einen guten Schauspiellehrer, dann wird es besser.
Mit ein bisschen mehr englischen Akzent wahrscheinlich, amerikanischen Akzent. Such dir einen Schauspiellehrer, komm.
Genau. Geh raus, geh, schau in mal, die Welt. Schau mal zu Jeff Corey. Hat eine gute Schauspielklasse. Ja, kannst du probieren. Sind andere dort, zum Beispiel James Coburn, Richard Chamberlain, sind auch dort. Du kannst, Jack, mach mit. Gute Schauspielklasse von Jeff Corey. Weißt du, was dann passiert ist? 1956, Olli.
Was ist da dann passiert, Christian?
Schauspieldebüt gegeben in der Fernsehserie Matinee Theater. Es war zwar eine unbedeutende Nebenrolle, aber es war sein Schauspieldebüt.
Muss ich unbedingt 1908 haben. Muss ich nachholen. Das muss ich nachholen, Christian.
Dann hol ich es noch.
Muss ich gesehen haben.
Sollen wir schnell unterbrechen und wir nehmen in 3 Stunden wieder auf. Weiter auf. Nein, wir ziehen das durch. Wir sind jetzt da, um das durchzuziehen. 1958, 2 Jahre später, traf Nicholson den 32-jährigen Roger Corman. Der Gott der B-Movie-Szene damals. Ja? Er hat sehr viel erfolgreiche B-Movies produziert und inszeniert. Und später, nach Jahrzehnten später, war es ersichtlich, dass dieser Roger Corman, der größte B-Movie-Produzent wahrscheinlich aller Zeiten in Hollywood war.
Mit wem hat er da zusammengearbeitet, Christian?
Den hat er jetzt einmal getroffen. Aber der Roger Corman hat mit vielen späteren Hollywood- oder New Hollywood-Größen schon in B-Movies zusammengearbeitet. Und jetzt gibt es ein Name-Dropping, weil jetzt bitte schnall dich an, Olli. Wer war da alle dabei? Robert De Niro, Martin Scorsese, Sylvester Stallone und James Cameron oder zum Beispiel auch Francis Ford Coppola. Alles Namen, die ihr kennt. Roger Corman hat mit ihnen zusammengearbeitet.
Findet ihr das, liebe Hände, auch so interessant, wenn der Christian Robert De Niro immer so schön deutsch ausspricht? Das fällt mir schon seit Ewigkeiten auf und darf mich interessieren, ob euch das auch auffällt. Und hat er auch mit dem Audi Murphy zusammengearbeitet? Kennst du nicht, gell?
Nein,
kenn ich nicht. Ja, das war so ein fieser Trick, wie es nur Nicholson normalerweise drauf hat. Ja. Er ist ein Lieblingsschauspieler von meinem Bruder. Dieter taugt ihn auch wahrscheinlich. Obwohl, bin mir gar nicht so sicher. Aber kennen tut dann auf jeden Fall. Auch so ein Western-B-Movie-Held. B-Western.
Ja, B-Western sind ja wieder anderes.
Ist aber wieder was anderes.
Ist wieder natürlich was ganz, wieder ganz was eigenes. Anderes,
ja. Ja. Können wir auch mal einen Podcast drüber machen. B-Western.
Also, Nicholson hat dann eben für Corman einige kleinere Rollen in dessen B-Movies übernommen. Zum Beispiel 1960 und dieser Film, den ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, spielt er mit in der von Corman inszenierten Horrorkomödie Little Shop of Horrors, in dem er einen masochistischen Patienten eines sadistischen Zahnarztes spielt. Großartige Szene, Olli, hast du wahrscheinlich schon gesehen.
Mhm. Tatsächlich kenne ich diese Szene, ja.
Das ist allerdings die Schwarz-Weiß-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob du den Farbfilm kennst, der ist dann später, als das Ganze zu einem Musical gemacht wurde in den 80er Jahren, noch einmal verfilmt worden. Bitte sei da genau, schau dir den Schwarz-Weißen an mit Nicholson. Der Film wurde innerhalb von wenigen Tagen mit einem Mini-Budget von ca. 30.000 US-Dollar realisiert, hat sich aber dann trotzdem im Laufe der Jahre zu einem Kultstreifen entwickelt. Das ist eine Geschichte um eine fleischfressende Riesenpflanze, Audrey. Und das wurde 1982 dann auch zu einem Broadway-Musical-Erfolg und 1986 dann noch einmal verfilmt, auch mit vielen, vielen Stars. Steve Martin und.
Und zum Nachfragen, also da, wo diese Szene, wo er diesen Patienten vom Zahnarzt spielt, da kommt auch eine fleischfressende Riesenpflanze vor.
Nicht in dieser Szene, aber der Film dreht sich darum.
Wow.
Also der Film, ja, die
Story. Kann jetzt schon nur der beste Film aller Zeiten sein, eigentlich.
Ich finde es großartig.
So gut.
Ja, ja.
Muss ich sagen. Muss ich nachholen. Unbedingt.
Mach das. Ja, dann hat es nur in den 60er Jahren hat also einige günstig produzierte Gothic-Horror-Filme gegeben, wo Nicholson zum Beispiel auch in zwei von diesen Corman-Filmen dann mitgespielt hat. Im ersten Sinn Der Rabe, Duell der Zauberer. Das ist so eine Horror-Komödie von 1963, die mir voll taugt, die ich als Kind geliebt habe. Und ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die ist wirklich, wirklich gut. Muss man es jetzt einmal anschauen, mal schauen, ob es mir noch immer taugt. Aber das ist auch ein Film, lieber Dieter, ich glaube, die interessiert das immer, den ich sicher 3, 4, 5 Mal gesehen habe. Wenn nicht öfters. Ja. Da hat auch so Genre-Stars haben da mitgespielt, wie Vincent Price oder Boris Karloff oder Peter Lorre, ja, die haben alle aus anderen Horrorfilmen oder
Boris Karloff, schon kennt. Genau. Wen spielt der Boris Karloff noch? Frankensteins Monster?
Ja, ja, ja. Ich glaube
schon, gell.
Frankensteins Monster, genau, nicht Frankenstein, ja.
Geiler Typ eigentlich.
Und im selben Jahr hat er noch ebenfalls neben Boris Karloff die zweite Hauptrolle in The Terror, Schloss des Schreckens, gespielt.
Oh, mit der die Sandra Knight. Ist es der, oder?
Ja, ganz genau. Die hat er dann später auch geheiratet. 1963. witzig ist noch, um bei The Terror zu bleiben, noch ganz kurz, ja.
Hey, wir sind ein transparenter Podcast. Ich möchte ganz kurz erklären, warum wir jetzt so gelacht haben, weil die Sandra Knight kurz nicht einzuordnen war, obwohl sie natürlich eine wichtige Rolle in seiner Biografie gespielt hat, selbstverständlich. Sandra Knight, wie wir Anglisten auch sagen, amerikanischen Anglisten.
Was ich sagen wollte zu The Terror noch, ist, der Film hat in denselben Kulissen wie Der Rabe gespielt, um auch wieder Geld zu sparen. Das heißt, wenn ihr die beide Back-to-Back anschaut, hintereinander, dann werdet ihr das auch sehen. Ganz genau. Übrigens hat der Coppola, Francis Ford Coppola, bei der Rabe als Co-Regisseur ist aber untätig. Nicht untätig geblieben, sondern ungenannt geblieben.
Interessant. Francis Lloyd Coppola kennt man ja als Vater von Adrian. Stimmt's?
Adrian von Rocky?
Ja.
Hä?
Dürfte falsch sein. So wie
sie lebt ja mit Pauli zusammen, mit ihrem Bruder. Den Vater gibt es ja gar nicht mehr.
Wer ist der Vater von Adrian?
In Rocky?
In echt.
Das ja, weiß ich nicht.
Naja, das ist ja ein berühmter Regisseur. Na gut, red mal weiter. Ich werde das inzwischen einen Faktencheck machen.
Sandra Knight hat Jack Nicholson 1962 geheiratet, 1963 kam eine Tochter zur Welt. 1968 wurde diese Ehe aber geschieden. Nicholson hat dann nicht mehr geheiratet, hat aber insgesamt 5 Kinder mit 4 verschiedenen Frauen. Ab Mitte der 60er Jahre geriet die etablierte Filmindustrie aber zunehmend unter Druck. Es hat eine junge Generation von Filmemachern gegeben, die das Ganze aufbrechen wollten, weg von diesen starren Sandalenfilmen, irgendwelchen, ihr wisst ja alles, so also Ben-Hur-mäßigen Filmen, ja. Die haben zu kleineren Kameras gegriffen, haben nicht mehr diese starr irgendwo stehenden 35mm Kameras verwendet oder 72mm Kameras, sondern sind auf 16mm zurückgegangen. Dadurch war die Kamera viel leichter, die Kameramänner waren mobiler, es war günstiger. Und es sind einfach eine andere Art von Filmen ist da entstanden. Die Drehbücher haben sich geändert. Die Hippie-Ära konnte nicht ignoriert werden. Es war Aufbruchsstimmung, es war die Jugendbewegung, all das, was die 60er Jahre für uns jetzt im Nachhinein zumindest noch immer ausmacht, war dann in diesem New Hollywood Kino zu spüren. Ist eine Ära, die mir persönlich sehr, sehr taugt, ja, wo sehr viele gute Filme entstanden sind. Ich möchte da noch eine Buchempfehlung abgeben, die heißt Easy Riders und Raging Bulls. Ja. Sind schon einmal zwei New Hollywood Filme. Easy Rider, der wahrscheinlich bekannteste, wobei Raging Bull ist genauso bekannt, ja, vielleicht sogar bekannter, ich weiß nicht, ich will gar nicht werten. Nicholson ist in diesem, ja, von Einflüssen der Sub- oder Gegenkultur entstandenen Art des Kinoschaffens auf jeden Fall beteiligt und hat dann auch seine richtigen ersten Erfolge mal, wo er keine Nebenrollen spielt. Oder eigentlich auch in Easy Rider spielt er eine Nebenrolle. Ich will mich da nicht in irgendwas hineinplappern.
Absolute Nebenrolle.
Auf jeden
oder?
Fall hat er seinen Durchbruch in dieser Phase.
An die Wand. Zeit, an die Wand hat er es gespielt.
Ich habe an die Wand gespielt,
gehört, aber bevor er das... Dass die ja eh immer nur auf Drogen unterwegs waren, immer eingekifft, der Peter Fonda und Dennis Hopper. Und deswegen auch ihr gesamtes Potenzial gar nicht ausgeschöpft haben. Und dementsprechend brilliert der Nicholson umso mehr neben ihnen. Und
in Easy Riders, wir reden von dem Film Easy Riders noch. Doch zuvor, bevor wir über Easy Rider reden, muss auch nur gesagt sein, dass Nicholson damals schon über 30 war, ja, auch damit spekuliert hat, seine Schauspielkarriere überhaupt an den Nagel zu hängen, weil die Erfolge nicht da waren, ja, weil er einen großen Kopf gehabt hat und viele Rollen nicht bekommen hat. Und umso erfrischender war dann diese, doch schon im späteren Alter, diese Auferstehung oder dieses, ja, Großwerden, richtig zum Star werden, des Jack Nicholson.
Genau. Und jetzt habe ich mittlerweile, damit du einmal Luft holen kannst, auch meinen Faktencheck abgeschlossen. Und zwar ist die Adrian, die heißt Tyler Shear, und sie ist die Tochter des italienischstämmigen Musikers Carmine Coppola. Und ihre beiden Brüder sind der Filmregisseur Francis Ford Coppola und August Coppola. Mhm. Ja. Der wiederum der Vater des Schauspielers Nicolas Cage ist. Kennt ihr euch jetzt aus? Ist es ein Mehrwert?
Ja, und auch der Regisseur von Der Pate, in der ja
selbstverständlich
die Adrian, wie du sagst, die Tyler Shire, ebenfalls mitspielt.
Ach so, spricht man die aus. Okay, ja super. Falls du mal irgendwann Pause brauchst, kann ich da gern anbieten ein kleines Quiz mit Filmszenen, wo du raten darfst, aus welchem Film das sind, vom Jack Nicholson. Aber jetzt geht's wieder weiter.
Ja, gerne.
Easy Rider, hast du gesagt, möchtest kurz ein bisschen behandeln, oder?
Ich glaube, ich habe vorher sogar oft über Easy Riders
gesprochen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, genauso wie unsere Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt hast du die verbessert.
Hey, du mich nicht diesen.
Selbst ein Filmkenner wie du kann mal ein S hinten anhängen. Genau. Und es spielen ja drei Personen mit, also von daher ist das S durchaus gerechtfertigt. Ja. Dritte Person, immer S. Und die dritte Person war in dem Fall Jack Nicholson. Er spielt eine Nebenrolle, aber eine sehr, sehr wichtige und spielt die sehr, sehr gut, wie du richtig schon gesagt hast. Easy Rider, ein B-Movie, der wahnsinnig viel eingespielt hat und den man natürlich gesehen haben muss, ganz klar.
Was ist jetzt mit dem Quiz?
Ach so, jetzt ist das Quiz schon.
Weil das beißt ab. Ich habe mir gedacht, das hast du nicht gehört, oder? Wie gesagt, da wäre gerne.
Nein,
ich
habe
gedacht,
irgendwann. So
also dann mach ich irgendwann.
Lückenfüll
okay.
Einmal.
Na gut, okay. Also, ja, privat ist zu der Zeit viel los im Leben von Jack. Und zwar ist er viel im Umfeld von Peter Fonda, Dennis Hopper unterwegs, von Bruce Dern. Und pflegt selbstverständlich sein Image des Anti-Helden. Er probiert es auch als Drehbuchautor. Unter anderem schreibt er die Vorlage für den Film The Trip, der dann von Corman inszeniert wurde. Er hat nicht mitgespielt, aber er schildert in teils sehr surrealen Bildern LSD-Erfahrung und amorösen Abenteuer eines Drehbuchautors, wo Nicholson versucht sein, ja, ich glaube, oder versucht, er hat sicher selbst als Vorlage für diese Person herhalten dürfen.
Und deswegen ist er so abgedreht und nicht angekommen beim Publikum.
Genau. So. Ja, dann hat er noch probiert, 1968 als Co-Autor an dem Film Head mitzuwirken, oder er hat sogar mitgewirkt, und das war ein überdrehtes Abenteuer der Popgruppe The Monkees. Das ist sehr an den von Richard Lester inszenierten Filme mit den Beatles orientiert hat. Ja, auch dieser Film, was der alle, Hard Day's Night oder Help, ja, erinnert
die. Die taugen mir auch nicht so. Übrigens.
Okay. Mhm. Ja, weil die Beatles auch nicht taugen.
Ja, mir taugen die Filme nicht so besonders, ich weiß auch nicht.
Ja, weil dir die Beatles nicht taugen.
Nein, mir taugen die Beatles nicht. Ich finde es schon ganz, ich finde es sehr gut. Aber die Filme taugen mir nicht so.
Ja, weil dann die Beatles.
Nein, mir taugen die Beatles schon ganz gut. Aber ja, okay. Die Filme finde ich nicht so.
ja, aber ihr könnt es ja ahnen, ein Film über die Monkees wird zum Flop. Vor allem ist er halt auch von den Kritikern wieder als zusammenhangslos oder misslungen bezeichnet worden. 67 und 68 hat sich Jack Nicholson vergeblich um die Hauptrollen in den späteren Erfolgsfilmen Die Reifeprüfung und Rosemary's Baby bemüht. Es ist allerdings so, dass er es nicht bekommen hat und auch seine Karriere als Autor oder Co-Regisseur war bis 1968 letzten Endes erfolglos. Erst durch den von Olli so heiß geliebten Film Easy Rider, oder wie manche sagen Easy Riders, in dem ja zwei Outsider auf Motorrädern sich dem ja sehr wie soll ich, Arbeiterklasse, bürgerlichen Südstaaten ja, entgegenstellen. Rednecks. Und Rednecks erschießen sie dann auch und so. Erst da hat er diese kleine Rolle. Und ihr kennt alle den Film. Und er ist wirklich großartig in dem Film. Also er ist wirklich, der Olli hat es eh schon erwähnt, kann man fast sagen, der Höhepunkt. Obwohl er nur 15 Minuten Zeit am Screen hat.
Ja, aber das Wichtigste ist, er hat natürlich eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Und das hat ihn natürlich dann in das Obergeschoss von Hollywood raufkatapultiert. Und jetzt geht es so richtig los, oder? In den 70er Jahren.
Jetzt geht es dann richtig los, ja. Überspringen wir. Ja, es war 1970 dann. Eben, du hast die Oscar-Nominierung angesprochen, die erste von sage und schreibe 12 Oscar-Nominierungen und die zweite folgte nur ein Jahr später für Five Easy Pieces, ein Mann sucht sich selbst, ebenfalls ein guter Film, New Hollywood, kann man sich anschauen, es geht in dem Film letztlich um einen Mann aus ja, relativ guten Verhältnissen, der sich aber von der Familie lösen will, dann also dann als Arbeiter in einem Ölbohrfeld arbeitet und die Versöhnung mit seinem Vater sucht, die sie aber nicht findet. Und ja, sehr guter Jack Nicholson in dem Film. Also ja, überhaupt sehr, sehr guter Film. Nichts Leichtes, also nichts, was du heute am Abend anschaust, alle, sondern was...
Ich schaue mir halt jeden an. So wunderschön, wie du halt in die Tiefe gehst, glaube ich, würde mir jeden Film, den du heute... irgendwo erwähnst, werde ich mir heute anschauen.
Du, da ich jetzt auf die Uhr geschaut habe, wir sind ja fast schon bei 45 Minuten,
Oliver. Ja, also dann.
Sollen wir einen Zweiteiler machen? Jetzt gleich mal die Frage, bevor wir nur in die 70er Jahre kommen.
Ja, oder du schneidest einfach ein bisschen was zusammen dann. Das kannst du auch machen. Kannst den Anfang weg, zum Beispiel.
Das kannst gerne du machen.
Sicher nicht.
Du bist ein sehr guter Schnittmeister.
Ich bin ein großartiger Schnittmeister, ja. Das stimmt. Aber diesmal hast du wieder die Ehre, mein lieber Freund.
Du, ja. Bis weit in die 60er Jahre hinein waren Hollywood-Stars in der Regel traditionell gut aussehend, haben mittelgroße Köpfe gehabt, waren romantische Helden, ja, und traten betont maskulin auf. Das New Hollywood-Kino hat aber einer neuen Generation von Schauspielern den Weg geöffnet, geebnet, ja, und es waren viel realitätsbezogene psychologisch fundierte Rollengestaltungen ab jetzt am Weg. Ja, zum Beispiel Dustin Hoffman, Al Pacino, Gene Hackman, Donald Sutherland und Robert De Niro. Ja?
Werden alle noch als Helden kommen, ne?
Sicher. Und auch eben Jack Nicholson war einer der führenden Stars dieser Generation. Er ist nur 1,77 groß und hat schütteres Haar, unter dem er schon sehr, sehr bald mal in seinem Leben auch gelitten hat, ja.
Aber das ist, glaube ich, wichtig, weil das war jetzt der Zeitgeist. Ne? Das war vorher, war das einfach nicht, ist er tatsächlich, glaube ich, im Äußeren gescheitert. Obwohl er gar nicht so hässlich war, wie du eh schon richtig gesagt hast. Er war ja ein fescher Bursche eigentlich irgendwie, in seiner Furchigkeit. Aber sie haben halt diese aalglatten Stars à la Jimmy Stewart oder James Dean und so, das waren halt die damals noch, oder Paul Newman vielleicht, oder? Die da noch so geherrscht haben. Und jetzt haben sie aber auch ein bisschen zersaustes Haar haben können, haben nicht mehr muskelbepackt sein müssen. Und deswegen sind eben auch diese Jungs plötzlich dagestanden und haben Erfolg gehabt. Coole Sache, freut mich sehr für sie.
Und zu seinem speziellen Markenzeichen ist eben das unverwechselbare Killer Crimson. Crimson habe ich jetzt gesagt.
Crimson.
Killer
Crimson. Ist ein Crimson gewesen.
Ist ein Crimson. Ja, er hat dann auch einige Rollen, große Rollen abgelehnt.
Ja.
Trotz sehr hoher Gagenangebote, zum Beispiel in der Pate die Hauptrolle. Da war der Meinung, das soll ein italienischstämmiger Schauspieler spielen. Der Clou hat ihm aus dem Grund nicht wirklich interessiert, weil er einfach ein für ihn interessanteres Rollenangebot oder ein interessanteres Drehbuch gelesen hat. Der große Gatsby hat er ebenfalls abgelehnt. Ja, er spielt dann in wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so bekannten Filmen mit wie 1973 Das letzte Kommando als Navy-Matrose. Ja. Ist oft in Milieu- und Charakterstudien zu sehen. Und so schafft er sich eine Reputation als vielseitiger Charakterdarsteller. Und dann passiert 1974 etwas und das ist Chinatown. Das ist ein komplexer Film noir, der im Los Angeles der 30er Jahre spielt. Und Nicholson spielt einen Privatdetektiv, Jake Gittes. Übrigens hat das Drehbuch zu Polanski, ist mir extrem oft, als ich noch Film studiert habe, untergekommen. Es wird oft das Beispiel hergenommen und wenn es ums Drehbuchschreiben geht, die Geschichte, die Wendung letztlich dann auch in dem Film. Also da dürfte sehr, sehr viel Großartiges dabei sein. Auch David Mamet zum Beispiel in dem Buch Drehbuchschreiben geht dauernd auf dieses Drehbuch ein von Chinatown.
Mhm. Absoluter Klassiker, aber wirklich auch einer von den Filmen, die man vielleicht heutzutage gar nicht mehr so am Schirm hat, gell?
Wenn man sie nicht wahrscheinlich
wenn man sie nicht so
wirklich beschäftigt, dann nicht. Und natürlich sieht man dem Film die Zeit an. Dennoch ist er ein guter Film von Roman Polanski und könnte sich einmal die Zeit nehmen und den anschauen. Er wird da in dem Film von einer mysteriösen Klientin beauftragt, ihren untreuen Ehemann zu beschatten. Ja. Und während er diesen Routineauftrag ausführt, wird er immer mehr in eine komplexe Affäre hinein gedrängt, ja, die ihn zwingt, sich mit Mord, Korruption und auch Inzest auseinanderzusetzen. Für die damalige Zeit und wahrscheinlich auch für jetzt ein sehr wegweisendes Werk. Chinatown wurde auf jeden Fall von Kritik und Publikum gelobt, wurde ein großer Erfolg und gilt als einer der wichtigsten Filmklassiker der 70er Jahre.
Mhm.
Polanski werden wir später noch was dazu sagen. Dann hat er bei dem sehr renommierten italienischen Regisseur Michelangelo Antonioni, den wahrscheinlich auch Leute, die sich mit Film nicht so beschäftigen, vielleicht gar nicht so am Schirm haben, im Film, im Psychodrama Beruf Reporter mitgespielt. Dann im Rockmusical Tommy, tritt als singender Arzt in Erscheinung. Tommy von The Who. Auch eine Band, die wir mal besprechen können.
Unbedingt, übrigens. Ja.
Und dann kommt der Film, den wir aber schon in unserer Gala besprochen haben, in der letzten Gala, Einer flog übers Kuckucksnest von Miloš Forman. Jack Nicholson hat für Einer flog übers Kuckucksnest einen Oscar bekommen. War einer der größten Kassenerfolge der 70er Jahre, von Michael Douglas produziert. Spektakulär. Und Nicholson war ab dem Zeitpunkt endgültig an der Spitze der Traumfabrik angekommen. Auch ein Kultfilm, ja. 1977 passierte allerdings etwas, und da habe ich gesagt, wir kommen auf Roman Polanski noch einmal zurück. 1977 wird Jack Nicholson indirekt in einen Sexskandal verwickelt, nachdem sein Freund Polanski wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen angeklagt wird und in Untersuchungshaft genommen wird. Polanski soll demnach ein 13-jähriges Mädchen im Whirlpool von Nicholsons Villa mit Betäubungsmitteln gefügig gemacht haben.
Da fragt man sich natürlich selbst, aber warum geht die 13-Jährige mit den alten Männern in den Whirlpool? Wie gibt's denn das? Aber ja.
Ja, man fragt sich ja, warum betäubt ein alter Typ im Whirlpool eine 13-Jährige?
Ja, das ist natürlich nur die größere Frage. Ja.
Schon, oder?
Ja. Aber davon bin ich mal ausgegangen, dass diese Frage prinzipiell gestellt okay. wird. Ja. Ist sie eher geworden?
Ist sie geworden? Nicholson selbst war zu dem Zeitpunkt nicht in der Villa. Er war Wintersporteln in Aspen.
Schön.
Und musste hinnehmen, dass die Polizei dann im April 77 seine Villa durchsuchte. Polanski hat ja das Land dann verlassen, ist geflohen, um einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. 2009 wurde er in der Schweiz verhaftet und entging nur knapp einer Auslieferung in die Vereinigten Staaten. Ja.
Naja.
Das ist dann, glaube ich, zu einer Aussöhnung dann noch gekommen.
Zwischen dem Gericht und dem Polanski, oder?
Na, zwischen dem damals 13-jährigen Mädchen und dem Polanski, glaube ich, oder?
Okay. Eine Aussöhnung.
Ja, der hat sie entschuldigt und sie hat gemeint, irgendwie.
Passt schon.
Ich glaube so. Aber ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Das wäre aber ungewöhnlich, würde ich sagen. Glaubst du, dass da zu dieser Aussöhnung zusätzlich nur ein paar Millionen geflossen sind, vielleicht da?
Ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau.
Du warst eh schon sehr viel, finde ich.
Ja. Gut. mit Christopher Lloyd hat er dann zum Beispiel auch im Film, weil du Christopher Lloyd so magst, Der Galgenstrick zusammengearbeitet. Und dann passiert ja auch was Großartiges, auch ein Film, den wir alle kennen und lieben. Nach 1,5-jährigen Dreharbeiten ist 1980 Stanley Kubricks Film, ein Regisseur, auf den alle geschaut haben, oder Filmemacher haben sie einfach für den Regisseur aus England immer interessiert. Es erschien der Film The Shining im Kino. Stephen King Buch, das verfilmt wurde. Und Jack Nicholson spielt wen in diesem Film, Olli, um die wieder ein bisschen reinzuholen?
Ja, einen Schriftsteller namens Jack Torrance. Und wenn du mit Stanley Kubrick zusammengearbeitet hast, dann hast du dir einen lebenslangen Traum erfüllt. Weil ich glaube, das wollten damals sehr, sehr viele.
Ja, großartig. Beide haben allerdings vorher Misserfolge hinnehmen müssen, sowohl Kubrick als auch Nicholson. Ja. Und dadurch war der Film Shining dann für beide einfach wieder wie eine Erlösung gewirkt. War ein großer Erfolg und war wieder, ich habe es heute schon öfters gesagt, ein Klassiker dann, relativ schnell.
Kubrick, ein Perfektionist, sagt man
ein
immer noch.
Ein Perfektionist. Also das, darum auch so lange Dreharbeiten. Ja. Hunderte Male eine Szene gedreht oder einen Take, ja? Also eine Einstellung. Ja.
Was ja gar nicht so leicht ist, weil diese Superstars, ja, die oder überhaupt vielleicht die Schauspieler der damaligen Zeit, die ja oft aus sehr zerrütteten Verhältnissen gekommen sind. Das waren ja oft auch sehr Heferl vielleicht oder Divas. Und so, wenn du denen 50, 60 Mal sagst, mach's nur mal, komm, mach's halt, wie es im Büchel steht, dann kann es schon sein, dass die einmal anpisst sind. Und das, glaube ich, unterscheidet schon auch die dann lange eine lange Dauer durchgehalten haben in Hollywood, von denen, die dann wieder verglüht sind, vielleicht irgendwann.
Da hast du ganz recht, Olli.
Das war schon wichtiger, dass die anpasst. Und dass du durchhältst.
Und das durchhält. Und er hat durchgehalten. Ja, was gut. Ich auch noch, wir halten auch durch. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist der Film. Wenn der Postmann zweimal klingelt, dann noch Zeit der Zärtlichkeiten und dann ist es 1989 soweit, Batman kommt in die Kinos und Jack Nicholson spielt den Joker. Ne? Mhm. Und da ist ihm ein ziemlich großer Coup gelungen. Er hat sich nämlich nicht nur seine Gage gesichert, sondern auch in einer Vertragsklausel steht drinnen, dass wenn der Film ein Erfolg wird und wenn es Fortsetzungen gibt, dann bekommt Nicholson nochmal Geld, viel Geld sogar, und er hat, und da war damals auch, war an der Spitze der Einnahmenspyramide für Schauspieler, hat für Batman 60 Millionen US-Dollar bekommen.
Unfassbar, ja.
Erst Jahrzehnte später wurden in Hollywood wieder solche Gagen erzielt.
Hm. Du, vielleicht ganz ein kurzer, ganz ein guter Zeitpunkt, um kurz mal sich ihn und seine Frauen anzuschauen, bevor wir die 90er und die 2000er durchgehen. Ja?
Weil bitte, Olli.
Es ist sehr interessant, dass er ja eigentlich bis auf diese kurze Ehe mit der vorhin genannten Dame, bis auf diese kurze Ehe hat er überhaupt keine lange Beziehung gehabt. Doch, Entschuldigung, er hat schon eine lange Beziehung gehabt mit der Angelica Houston. Aber er hat, er war nicht treu, ne? Und auch sie hat ihm das jahrelang durchgehen lassen. Sie hat selbst einen Vater, der sehr das Leben genossen hat, sagen wir mal so. Und ist irgendwie mit diesen Gedanken gut aufgewachsen. Und irgendwann hat sie aber dann trotzdem gereicht, eben in den 90ern. Und deswegen habe ich mir gedacht, wirf ich das nur schnell ein, lieber Christian. Weil jetzt ist es ihm zu viel des Guten, weil, soweit ich mich erinnert, er ein unehelichtes Kind auch gezeugt hat. Also ein außereheliches.
Ja, ja, genau. Und zwar mit einer Kellnerin, mit Rebecca Broussard. Und er hat dann der Tochter den Namen Lorraine gegeben, was der Name seiner Tante war. Mhm. Drum haben sie die dann, also Houston und Nicholson, 1990 getrennt. 1992 kam sein Sohn Raymond zur Welt. Von 1999 bis 2001 hat er mit der Schauspielerin Lara Flynn Boyle zusammengelebt. Große Erfolge hat er damals gehabt mit dem Militärdrama Eine Frage der Ehre. 1992 war das, wo er an der Seite von Tom Cruise und Demi Moore spielt. Eigentlich nur eine kleine Rolle. Kenne aber auch Geschichten vom Set, wo sie wirklich alle total auf diese Szene da im Gerichtssaal, you can't handle the truth, du wirst dich erinnern, sind die, also die ganzen anderen Co-Stars sind an dem Tag irgendwie trotzdem zum Set gekommen, obwohl sie frei gehabt hätten, um das mitzubeobachten, oh, und Jack Nicholson bei der Arbeit zu sehen, und waren einfach alle sehr, sehr begeistert davon.
Okay, das finde ich interessant, ja. Aber zu Recht, ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr gut gespielte Szene.
Er hat seinen dritten Oscar für die Darstellung Besser geht's nicht, für die Darstellung eines miesepetrigen Schriftstellers bekommen. Besser geht's nicht, 1998. Ja, und dann wird's schön langsam, geht's dann auch seine Schauspielerkarriere zu Ende. Im 21. Jahrhundert gibt's noch einen Film, der heißt Das Versprechen, oder so eine Tragikomödie, Baut Schmidt, Die Wutprobe, Was das Herz begehrt, ist dann im Komödienfach, ist er daheim. Dann gibt es nochmal von Martin Scorsese, The Departed, wo er mitspielt. Und das Beste kommt zum Schluss. Sein bisher letzter Film war, er war damals 73, der Film von 2010, Woher weißt du, dass es Liebe ist? Ja, mit insgesamt 12 Oscar-Nominierungen. Ich habe es vorher schon erwähnt, ist er damit der meistnominierte männliche Filmschauspieler. Übertroffen nur von Meryl Streep mit 21 Nominierungen. Unglaublich, wie oft der Meryl Streep nominiert worden ist, oder?
Mhm, stimmt.
Ja, 89 Filmpreise hat er insgesamt bekommen. War für 100 weitere war er nominiert. Ja, lauter Superlative könnte man jetzt zum Schluss noch anführen. Er ist Fan der LA Lakers.
Das ist ein Superlativ. Das.
Wir stehen auf die Fotos, die man manchmal sieht, wenn er urlaubt in Südfrankreich und mit zersaustem Haar sich schnell einmal ein Croissant vom Bäcker holt und dann abgelichtet wird. Mag ich, finde ich witzig, finde ich schön. Das ist Rock'n'Roll. Und damit übergebe ich an meinen guten Freund und einem wunderschönen Mann, Oliver Hauser. Bitte.
Ja. Es gibt ein wunderschönes Foto, gebt es mir ein, Jack Nicholson Banane. Und ich glaube, mit dieser sehr, sehr humoristischen Note können wir den Podcast beenden und wünschen euch noch einen schönen Dienstag Vormittag. Da zahle ich gut Frühstück genießen, so wie wir nebenbei. Und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.